Eigentlich habe ich gedacht, nach diesem Einleitungsclip hätten wir eigentlich schon sagen können, das war die Predigt. Für mich war das eine Predigt. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit und deswegen können wir noch ein bisschen mehr über dieses Thema nachdenken. Wem folge ich nach? Es ist immer schwieriger geworden, schon mit der Fernbedienung. Jetzt kommt's. Weil wir immer mehr Einladungen bekommen, nachzufolgen. Was gefällt dir? Was schaust du dir gerne an auf YouTube? Was hast du abonniert? In welchen Netzwerken verkehrst du? Wer sind deine Freunde? Selbst der Papst sucht schon Follower. Einladungen gibt es mehr als genug. Unangenehm, wenn man so eine Einladung bekommt. Das ist eine Möglichkeit von Nachfolge. Einer schwimmt vorne draus, die anderen schwimmen hinterher. Oder lieber so, ein bisschen eng bei der Mama bleiben, im Sog, kostet weniger Kraftanstrengung, bleibt warm, kuschelig. Verschiedene Modelle, die auch uns ein Stück widerspiegeln, wie wir Gemeinschaft sehen und wie wir Nachfolge oft verstehen. Ja, was kommt auf mich zu? Jesus, der hatte sehr viele Follower, aber da gab es einen bestimmten Punkt in seinem Dienst, da haben sich viele ausgeklinkt. Und das war der Punkt, wo es plötzlich nicht mehr so hip war, mit Jesus unterwegs zu sein. Und seine Jünger im engeren Kreis, die hatten natürlich auch ihre Krisen, aber bei ihnen war die Beziehung von Jesus noch viel nachhaltiger, weil sie enger mit ihm zusammen waren und weil sie sich in ihm orientieren konnten, Tag und Nacht. Das war ein 24-7, sagt man heute, rund um die Uhr Programm, mit Jesus zusammen zu sein. Und wenn wir über Jüngerschaft reden, dass wir erstmal selber Jünger werden müssen und andere zu Jüngern machen, dann möchte ich euch erstmal beruhigen mit dieser Liste. Ihr müsst eben kein Programm mit Abschluss anbieten. Ihr müsst keinen Kurs erarbeiten. Die Teilnahme ist immer freiwillig. Es gibt nicht mal einen definierten Trainingsplan, auch wenn unzählige Bücher über Jüngerschaft und Training geschrieben worden sind, die alle natürlich ihren Wert haben, keine Frage. Aber es ist kein Muss. Ihr könnt die Leute weder antreiben, noch könnt ihr sie kontrollieren. Wenn ihr das versucht, dann werden wir zur Sekte. Und wir sind auch nicht für die Fehler verantwortlich, die andere Christen machen. Gut, wenn wir ihnen was Verkehrtes gesagt haben und sie machen es danach, dann schon. Aber ansonsten sind wir nicht verantwortlich, wenn andere nicht Jesus so nachfolgen wollen, wie wir uns das wünschen. Aber wir müssen bereit sein, in ihre Beziehung zu investieren. Ich habe es, denke ich, schon ganz oft gesagt. Und der Clip bringt es auch zum Ausdruck. Es ist schön, wenn wir hier als Gemeinde zusammen sind, wo wir gemeinsam Jesus anbeten, wo wir Gemeinschaft haben als diejenigen, die Jesus herausgerufen hat und zu sich gebracht hat. Aber die anderen Dinge, die über den Dienst in der Gemeinde hinausgehen, die geschehen alle außerhalb. Jüngerschaft in Echtzeit. Ich habe mal gedacht, das ist so ein bisschen wie der Meister und der Azubi. Der Rabbi und seine Jünger. Na, heute könnte man das ein bisschen anders übersetzen, ist natürlich ein bisschen mehr, ist ganz klar. Wer ein Industriemeister oder ein Handwerksmeister wird nicht diese enge Rund-um-die-Uhr-Beziehung mit seinen Auszubildenden haben können, wie das damals üblich war. Aber es hat einiges für sich, dass der Lehrling seinen Meister beobachtet, wie er Dinge anpackt, wie er mit dem Werkzeug umgeht, auch die Werte, die er vermittelt, dass man hinterher wieder sauber macht, dass man aufräumt, dass man Dinge pflegt, dass man eine ordentliche Arbeit abliefert und so weiter. Wir könnten noch viele Beispiele heranziehen. Der Begriff Jünger, der kommt im AT übrigens viermal vor. Ich habe gar nicht gedacht, dass es im AT gibt, aber viermal habe ich es gefunden. Und im Neuen Testament 258 Mal, vielleicht sogar noch ein bisschen öfter, hängt immer ein bisschen mit der Grammatik zusammen, wie man das zählt. Am häufigsten natürlich in den Evangelien, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Im Zentrum steht der Rabbi, oder bei den Griechen war es ein Philosoph oder ein Dozent, ein Leiter, um den sich Schüler und Anhänger scharen und die von ihm lernen. Der erste Jünger, den ich in der Bibel gefunden habe, das war Josua. Josua hat von Mose gelernt. Er war an seiner Seite, hat ihn beobachtet. Er hat gesehen, wie er die Beziehung mit Gott gelebt hat, wie er Antworten von Gott gesucht hat und wie er verändert, auch mit einer Ausstrahlung zurückgekehrt ist aus diesen Treffen, die Mose mit Gott hatte. Und er ist in seine Fußstapfen getreten. Josua, der erste Jünger. Er hat gelernt, wie wichtig es ist, Gott beim Wort zu nehmen. Und Mose hat ihm das eingeschärft, auf das Gesetz Gottes zu achten. Pass auf, dass du nicht links oder rechts vom Pferd fällst, würden wir heute sagen. Dass du dich genau daran hältst, was Gott uns aufgetragen hat. Anderes Beispiel, Samuel. Dieser Junge, der eigentlich gar nicht vorgesehen war, bei den Priestern zu landen, dessen Mutter ein Gelübde abgegeben hat, dass wenn sie schwanger werden würde, ihren ersten Sohn dem Herrn weihen würde. Dieser Samuel, bei einem Eli aufgewachsen ist, der selber größte Mühe hat, seine Söhne irgendwie in den Griff zu bekommen, der hat von diesem Eli dennoch gelernt. Und er hat auch sehr anschaulich gelernt, wo Gott diesen jungen Mann gebraucht hat, seinem Vorbild, dem Eli, die Leviten zu lesen. Oder denken wir an Joasch, ein versteckter Königssohn, ganz weit zurück im Alten Testament, als alle Königssöhne ermordet wurden von einer grausamen, selbsternannten Königin, der Athalia. Und dieser junge Mann, er bekommt eine exzellente geistliche und pädagogische Ausbildung von dem Priester Jojada. Und dann können wir in 2. Könige 12, Vers 2, ich lese euch das einfach vor, hören, dass da steht, und Joasch tat, was recht war und dem Herrn wohlgefiel, solange ihn der Priester Jojada lehrte. Das ist Jüngerschaft. Der saß nicht bei ihm nur in der Bibelstunde mittwochabends. Der hat von ihm gelernt, jeden Tag. Vielleicht hatten sie ein kurzes Briefing am Morgen, am Mittag, am Abend. Er hat ihn beobachtet, er hat ihm Feedback gegeben. Das ist vielmehr ein umfassenderer Begriff im Jüdischen, was mit Lehren gemeint ist. Propheten wie Elia und Elisa, sie hatten Jünger. Ja? Manchmal hat man sie auch Prophetenschüler genannt. Das waren auch Jünger. Die haben sich orientiert an den großen Propheten, wie sie ihre Beziehung mit Gott gepflegt haben. Jesaja nennt sich einen Jünger des Herrn. Ich habe zwei Stellen gefunden, in Jesaja 50 und 54. Und Johannes der Täufer hatte seine Follower. Er hatte auch Jünger. Einmal schickt er die sogar zu Jesus. Bist du, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das hat ihn beschäftigt im Gefängnis, in das Herodes ihn reingesperrt hatte. Erfüllt sich, was Gott verheißen hat. Und sogar die strengen Pharisäer, sie hatten Jünger. Völlig normal zu dieser Zeit. Die Jünger von Jesus, die lebten in einer Lern- und Lebensgemeinschaft mit ihrem Herrn und sie konnten ihn wirklich rund um die Uhr beobachten, wie er mit ihnen umgegangen ist, wie er mit den Menschen auf der Straße umgegangen ist, wie er sich hat stören lassen, wo sie ihm die schreienden Kinder und Bettler vom Hals halten wollten. Und er hat sich ihnen zugewandt. Und erinnere ich euch in diesen Clip, Jüngerschaft spielt sich zum größten Teil nicht hier, sondern in eurem Alltag ab. Und sie lernten, Gott als Vater zu vertrauen, weil Jesus ihnen das vorgelebt hat. Und auch bei den alten Griechen, da gab es Philosophenschulen. Wir haben mal ganz beiläufig mitbekommen, dass der Paulus sich da auch mal eingemietet hat für einen Bibelkurs, den er mit seinen ersten Nachfolgern gemacht hat. Und in diesen Philosophenschulen hat man die Schüler, die dort gelernt haben, von ihren Philosophen Mathetai genannt und genau diesen Ausdruck verwendend, das griechische Neue Testament für die Jünger von Jesus, die ja Aramäisch gesprochen haben, aber sie haben diesen griechischen Ausdruck dafür verwendet. Das Gleiche. Das sind Leute, die gelernt haben, und zwar ganzheitlich gelernt haben, nicht nur mit Büchern und auswendig lernen. Lernende, das sind Jünger in jeder Hinsicht. Und in Korinth, da sehen wir dann schon die ersten theologischen Strömungen innerhalb der Gemeinde, wo sich die Jünger in Gruppen differenziert haben, sehr zum Leidwesen von Paulus. Die einen sahen sich als Paulus-Jünger, die anderen als Apollos-Jünger, dieser brillante Evangelist und Redner. Und einige, die es kapiert hatten, die haben dann gesagt, wir sind Jesus-Jünger. Und dann stellt Paulus als Apostel klar, dass es nicht entscheidend ist, wer sie getauft hat, sondern dass sie Jesus nachfolgen. Und zwar nicht virtuell, sondern ganz real in ihrem Alltag. Und so hat Paulus von der Theorie zur Praxis auch einen jungen Mann, der war wahrscheinlich noch Teenager, 16, 17, wir wissen es nicht genau, Timotheus, mit dem griechischen Vater und der jüdischen Mutter, mitgenommen auf seine zweite Missionsreise. Und manchmal ist es ja gut, wenn man die Dinge vom Ende her sieht, denn der zweite Timotheusbrief ist so ein Blick vom Ende her, wo wir sehen können, was Paulus an Vermächtnis hinterlassen hat an Timotheus. Und dann konnte er ihm schreiben, du bist meiner Lehre treu gefolgt. Du hast dir meinen Lebensstil, Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht. Und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Das sind die Früchte der Jüngerschaft. Du kennst meine Standhaftigkeit in Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Steinigung inklusive, Schiffbruch, alles was dazugehört hat. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Das war das Zeugnis des Paulus. Timotheus, hast du das mitverfolgt? Aus allem hat der Herr mich gerettet. Das war sein Fazit. Jüngerschaft ist so ein Thema, das man vom Ende her betrachten muss. Wenn wir das hier jetzt im Gottesdienst behandeln oder überlegen, uns Gedanken machen, dann ist es ein Stück weit so, wie wenn ich einem Fahrschulanfänger hier erklären würde, wie die Kupplung funktioniert. In dem Moment, wo er es zum ersten Mal ausprobiert, ist er wieder aus. Ja? Das ist einfach so, dass sich manche Dinge nicht lernen lassen im Hörsaal oder auf dem Stuhl, sondern die werden sich in eurem Leben erst entfalten. Vielleicht sollten wir mal wieder die Apostelgeschichte lesen unter der Überschrift Jüngerschaft. Und dann schauen, wie Paulus zum Jünger geworden ist. Wie er davon später berichtet, von dieser Umkehr, von dieser Begegnung mit Jesus, die sein Leben total umgekrempelt hat. Die aus so einem radikalen Fundamentalisten einen liebevollen Coach, einen Mentor, einen Apostel gemacht haben. Und wenn wir diese Texte im Zusammenhang lesen, dann lesen wir ein sehr, sehr kritisches Bild der Gesellschaft. Das hört sich jetzt alles super an, aber wenn ihr die Verse drumherum lest, die sind manchmal richtig schaurig und sie zeichnen ein richtig krasses Bild der Gesellschaft, nicht nur damals zu Pauluszeiten, sondern auch heute, von Menschen, die sich selbst an die erste Stelle gesetzt haben. Eine Gesellschaft, die sich religiös gibt, aber gottlos lebt. Und dann stellt er diesem Bild die Werte des Reiches Gottes gegenüber, die Früchte des Geistes. Gibt er mehrere Stellen, wo Paulus darüber spricht. Und er sieht das dann auch in Timotheus. Nicht alles wahrscheinlich und nicht alles gleich stark, Aber das sind die Werte, die sich entwickeln, wenn wir Jesus nachfolgen und ein Vorbild haben, das wir beobachten können, von dem wir lernen können. Paulus schließt den Rückblick mit diesem Zeugnis ab. Aus diesen allen Verfolgungen, alles, was da alles passiert ist, schlimme Sachen hat der Herr mich gerettet. Und das hat mich daran erinnert, dass Jesus nachzufolgen keine romantische Trekkingtour ist, die man mal in ein paar Wochen macht und dann hat man irgendwo einen Abschluss in der Tasche oder hat ein paar schöne Erinnerungsfotos mitgebracht. Das ist eine Lebensaufgabe und es wird euer Leben nachhaltig prägen, wenn ihr Integrität ernst nimmt. Wenn ihr euren Chefs oder Kollegen widersprecht, wo krumme Dinge plötzlich plausibel gemacht werden sollen und die Leute auf Linie gebracht werden sollen. An dem Punkt entscheidet sich, ob ihr euch wieder in euer frommes Ghetto in der Gemeinde zurückzieht oder ob ihr wirklich Jünger sein wollt für Jesus. Ob ihr Jünger sein wollt an eurem Arbeitsplatz, bei euren Kollegen. Und wenn ihr das tut, dann kann ich euch garantieren, das gibt Ärger. Das gibt richtig viel Ärger, wenn man sich gegen Ungerechtigkeit positioniert, wenn man Lüge beim Namen nennt, wenn man sich für Versöhnung einsetzt, wo andere um ihre Interessen sich die Köpfe einhauen, dann gibt es richtig Ärger. Das war zu Jesu Zeiten so, das war zu Paulus so, Zeiten so. Und er ist ja bis vor Könige gekommen, die am Ende gesagt haben, denn dem Mann ist überhaupt nichts Schlimmes dran, der verdient nichts. Keine Peitschenhiebe, kein Gefängnis, keine Todesstrafe. Jüngerschaft beginnt und sie macht nicht weiter. Doch, jetzt. Sie beginnt mit der Überzeugung, dass Gott mich zum Segen gebrauchen will. Das ist nicht optional. Das ist, was der Heilige Geist in euch hervorbringen will. Es beginnt damit, dass ihr eine Leidenschaft habt für Jesus. Mit eurer Taufe ist es ja nicht abgeschlossen. Mit eurer Taufe geht es erst richtig los. Dass ihr eine Leidenschaft habt, für Jesus einzutreten, wenn die anderen über ihn lästern und herziehen. Sagt ihm, was euch Jesus bedeutet. Und auch die Bereitschaft, gehorsam zu sein. Es sind nur diese drei Dinge, mit denen Jüngerschaft beginnt. Mehr braucht es nicht. Und wenn wir dann Jüngerschaft leben, dann wollen wir von Jesus lernen und uns prägen lassen. Und Jesus hat in Matthäus 11, 29 gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Moderner übersetzt könnte man sagen, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit, dann kommt Ruhe in euer Leben. So habe ich es in der neuen evangelistischen Übersetzung gelesen. Und bei diesem Bild, das Jesus ihnen gegeben hat, da haben sie rübergeguckt zum Acker und haben zwei Ochsen gesehen, die gerade eine dicke Furche über den Acker gezogen haben, ein Ochsengespann in einem Holzjoch drin. Stellt euch das mal vor. Und wenn die beiden nicht aufeinander perfekt eingespielt sind, wenn einer ein bisschen schneller laufen will oder eine andere Trittfrequenz hat, als der neben ihm läuft, dann tut es richtig weh. Oder wenn einer versucht, noch nach zur Seite auszubrechen. Das tut weh. Und so hat man damals, wenn ein Ochse ausgefallen ist, einen Jungochsen mit einem erfahrenen Ochsen zusammengespannt. Und bei dem hat er dann etwas schneller gelernt, wie man so zieht, dass es möglichst wenig weh tut. So haben die Ochsen sich aufeinander eingespielt. Ich sage jetzt nicht, dass wir Ochsen sind. Aber dieses Bild, dass wir aufeinander eingespielt sein müssen, dass Jesus mit uns Schritt halten will, dann wird es weniger stressig und weniger schmerzhaft. Das nehmt bitte mit aus dieser tollen Illustration, die Jesus gegeben hat. Oder Johannes 15, das Bild vom Weinstock und den Reben, ihr kennt das alles. Oder ich hoffe es zumindest, dass ihr es kennt. Da sagt Jesus im 8. Vers, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Und er betet es ein in den Kontext der Abhängigkeit. Er hat nicht gesagt, ich schicke euch jetzt los und die Fleißigsten von euch und die Tüchtigsten und die Erfolgreichsten, die kriegen eine fette Belohnung und die anderen, die schicke ich nach Hause. Nein, er hat eben genau das nicht gemeint. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr überhaupt nichts. Zumindest nichts, was nachhaltig ist im Reich Gottes. Und dann nimmt er sie mit und lässt sie erfahren, dass all diese Früchte keine Leistungsnachweise sind, sondern Charakterblüten. Jetzt kommt bald der Frühling, da freuen wir uns. Ja? Schneeglöckchen, die ersten Narzissen stehen bei uns schon auf dem Balkon. Es ist was Schönes, wenn man das so sehen kann, wie die Blüten sich entfalten und aufgehen, dass da was ganz Kostbares rauskommt. Und diese geistlichen Kostbarkeiten in deinem Charakter, die werden wachsen, je enger du mit Jesus zusammenarbeitest. Das sind jetzt alles Bilder, die in euch vielleicht irgendwas triggern oder auslösen, euch einen Impuls mitgeben. Mehr können wir hier sowieso nicht machen. Ihr lernt durch Herausforderungen, richtige Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns nicht darum gerissen, Margita und ich, als wir die Feldleitung übernehmen sollten in der Mongolei. Das war kein Zuckerschlecken. Es war richtig hart stellenweise. Manchmal hat man auch einen Eindruck gehabt, das ist undankbar. Es gibt immer noch was auszusetzen. Jeder von euch, der eine Leitungsaufgabe hat, der wird es selber gut wissen. Aber am Ende reift man in diesen Aufgaben. Und reift man auch, andere zu begleiten und weiterzuführen. Und wenn man dann hinterher lesen kann oder eine Nachricht bekommt, ein Textmessage, das hat mir gut getan, das hat mich weitergebracht, das hat Frieden in mein Leben hineingebracht, dann freut man sich und dann sagt man, das war nicht umsonst. Und weil der Heilige Geist mein Wesen verändert, das spielt wieder in Johannes 15 hinein. Das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Es ist gefährlich, wenn man meint, man müsste den Leuten das Evangelium um die Ohren hauen. Also es ist ein bisschen ein böser Ausdruck. Ja. Aber es gab Zeiten, da hat man gemeint, jetzt alles raus, Straßeneinsatz und ob sie es hören wollen oder nicht, richtig hart den Leuten versucht, ins Gewissen zu reden. Aber das war die eigene Ambition. Das ist nicht gut rausgekommen. Wir haben auch unsere Erfahrungen damit gemacht, mit Straßeneinsätzen, obwohl die gut sind. Also ich möchte nichts gegen Straßeneinsätze sagen. Ich bedauere eher, dass das heute fast nicht mehr stattfindet. Aber unsere Motivation macht den Unterschied. Das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen, das heißt auch Jesus zu bitten, dass er uns in Situationen bringt, wo das passt, wo die Menschen offen sind dafür. Und da vielleicht auch mal nachgehakt bei dir, vielleicht bist du neben der Spur. Ich höre jetzt immer öfter dieses englische Wort laggy, ja, das Smartphone laggt, weil es plötzlich nicht weitergeht und irgendwas anderes hinkt hinterher. Es ist so das Trägheitsgesetz in unserem menschlichen Dasein, das uns immer wieder hindert, von der Couch hochzukommen oder dann am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Es ist wichtig, dass wir auch ein Gespür dafür entwickeln, wo Jesus uns haben möchte. Wir brauchen die Ruhezeiten und wir brauchen auch Zeiten, wo wir dort sind, wo Jesus ist. Jesus hat gesagt, da wo ich bin, soll mein Diener sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich schleife Jesus hinter mir her. Dort, wo Jesus ist, da sollen wir sein. Dort, wo er etwas verändern möchte, da will ich sein. Und ist Christsein eine Familienkultur für dich oder ist es mehr? Es ist deine Liebe zu Jesus, die dich bewegt. Es gibt 7 hilfreiche Ansätze, die habe ich von Floyd McLang eingesammelt. Ein Pastor, der sehr Wert gelegt hat auf Jüngerschaft. Und Floyd McLang hat dazu gesagt, das Entscheidende an Jüngerschaft ist, dass ich das bewusst mache. Nicht, dass ich denke, na, das entwickelt sich schon irgendwie allein, die Blumen wachsen, die Pflanzen wachsen und irgendwie wachsen wir dann auch, sondern dass ich das bewusst tue, alles, was ich tue. Und das Erste, was er sagt, stell Fragen. Stell Fragen. Ja, was für Fragen soll ich denn stellen? Frag ihn, wie es ihm oder ihr so geht im Leben. Nicht nur gut und mir auch und dann gehen wir zum nächsten Punkt, sondern wie geht es dir so in deinem Leben mit Jesus? Fühlst du dich abgehängt oder bist du dabei? Und das Zweite, er hat gesagt, hör genau zu. Bete mal um Klarheit, während du mit jemand sprichst oder während du jemand zuhörst. Bete um Klarheit, dass du die Zwischentöne verstehst. Oft ist es ja was ganz anderes, was die Leute bewegt, nicht das, was sie sagen. Und wie du sie ermutigen kannst, da steckt ja eine gute Absicht dahinter, wenn wir Gott um Gelegenheiten bitten, seinen Input in das Leben von anderen Menschen hineinzugeben. Und dann sagt er, ordne die Beziehung zu dir richtig ein. Das ist ein großes Problem für mich, die Beziehung richtig einzuordnen. Damit meint er jetzt nicht zwischen Männern und Frauen oder so, sondern die Beziehung, was kostet mich das? Wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung, jemanden zu begleiten? Wie oft kann ich mich treffen? Für welchen Zeitraum kann ich mich mit jemandem treffen? Das müsst ihr euch gut überlegen, sonst verzettelt ihr euch total. Ich möchte auch verstehen lernen, was die Person von mir erwartet und was ich geben kann. Und dann möchte ich trotz allem positiv eingestellt sein und nicht fordernd auftreten. Das Vierte, komm immer zurück auf Gottes Aussagen. Wir reden vielleicht über ganz andere Dinge, für den Stress, den er hat am Arbeitsplatz oder den Ärger, den er gehabt hat in der U-Bahn oder was auch immer. Aber wir möchten immer wieder zurückkommen auf das, was Gott uns zugesagt hat. Dass Jesus gesagt hat, ich werde dich niemals im Stich lassen. Oder dass er gesagt hat, dass Versuchungen begrenzt werden, dass wir sie ertragen können. Dass es Licht gibt am Ende des Tunnels, in dem du vielleicht gerade fährst. Komm immer zurück auf Gottes Aussagen, nutze sein Wort. Noch nicht Christen können wir ganz einfach auch fragen, ob sie über die Lehren von Jesus diskutieren wollen mit uns. Wenn sie es nicht wollen, okay. Aber dann wissen wir, wo wir dran sind. Dann ist kein Interesse da. Dann können wir eine Freundschaft halten, aber dann können wir unsere Zeit in die investieren, die wirklich mehr wissen wollen. Und das Fünfte, erwarte Gehorsam in dem, was sie umsetzen wollen. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja Leute, die gehen von einem zum anderen und erzählen überall ihre Geschichte, manchmal ein bisschen abgeändert und holen sich überall Ratschläge, aber sie tun überhaupt nichts und haben eigentlich auch kein Interesse, was zu ändern. Sie wollen eigentlich nur Anerkennung haben und das ist dann schwierig. Wenn wir ihnen helfen, durch die richtigen Fragen auch rauszufinden, was denkst du, was Gott auf dem Herzen hat für dich, und sie das dann aussprechen und wir dann fragen, und was willst du jetzt ändern in der nächsten Woche? Dass wir dann nächste Woche fragen, und, hast du es gemacht? Und das meine ich mit, dass wir das erwarten, nicht, dass wir das einfordern. Wir können sowieso nichts einfordern, ist ja alles freiwillig. Aber dass wir sie beim Wort nehmen, weil Jesus sie auch beim Wort nimmt. Das Sechste, bring Leute zusammen, die auf dem gleichen Level sind. Es ist immer schwierig, wenn du Leute hast, die schon sehr viel weiter sind und andere machen die ersten Schritte. Da fühlen die einen sich unzulänglich und die anderen völlig unterfordert. Es ist gut, wenn man Leute ungefähr aus dem gleichen Level in eine Gruppe zusammenbringen kann. Wo sie voneinander lernen, wo sie ihre Niederlagen und auch ihre Highlights miteinander austauschen können und füreinander beten können. Wo sie sich auf Augenhöhe denn auch sehen. Und das Siebte, freu dich besonders über Ehrlichkeit. Floyd McLang sagt es im Englischen noch drastischer. Er hat gesagt, feiert das, wenn sie ehrlich sind. Ich habe sie ein bisschen abgeschwächt. Und er meint damit, das ist ein Durchbruch, wenn Jünger anfangen, über ihre Niederlagen zu reden, wenn sie ehrlich sind, weil das ermutigt die anderen, auch darüber zu reden. Und wenn wir dann so eine Atmosphäre kultivieren können, wo wir offen und ehrlich sind und nichts nachher rumgeht von dem, was sie gesagt haben, dann ist ein Boden da, auf dem man wachsen kann. Was nehmen wir mit? Wenn man andere zu Jüngern machen will, muss man selbst ein Jünger sein. Sonst geht das nicht. Du kannst andere nicht weiterführen, als du selber gegangen bist. Manche Coaches versuchen das zwar, aber das klappt meistens nicht. Das zweite, Jüngerschaft ist eine Reise, die Höhen und Tiefen beinhaltet, so wie das Leben eben ist. Und wir meinen, es geht immer nur aufwärts und es gibt immer nur tiefere Erkenntnisse, noch tollere Gemeinschaft mit Gott. Dem müssen wir sagen, sorry, schön wär's. Es geht auch durch Tiefen, aber wir reifen dabei. Und das Wichtigste, das habe ich auch schon oft hier gesagt, dass wir dass Nachfolger Vorbilder brauchen. Vielleicht leitest du einen Kreis oder Gruppe, vielleicht einen Hauskreis oder Teenie-Jugendkreis. Das sind tolle Gelegenheiten, wo wir in Menschen investieren können, freiwillig. Nicht als Antreiber, nicht um anzugeben, sondern wo wir investieren dürfen, weil Jesus uns das anvertraut hat. Und vielleicht auf einen Satz zusammengebracht, an der Hand von Jesus durchs Leben gehen und andere mitzunehmen. Darum geht's. Und Jesus segne euch darin. Amen.